Wir wollen heute eine neue Predigtreihe beginnen, und zwar über einen sehr kurzen Brief im Neuen Testament, den Judasbrief. Und in diesem Judasbrief, da geht es hauptsächlich oder sehr viel um Irrlehrer. Und ich will jetzt diesen Brief nicht predigen, weil ich denke, hier unsere Gemeinde ist voll von Irrlehrern. Um das geht es mir nicht. Aber Gott hat diesen Brief ganz bewusst ausgewählt und in die Bibel getan, weil wir uns über diese Sache auch im Klaren sein müssen. Und da heute wirklich auch genauso wie damals eine Klarheit darüber brauchen. Weil gerade dieses Thema mit dem richtigen Glauben oder dem falschen Glauben, das ist wie ein Thema aller Zeiten durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Es hat damals gleich angefangen nach Kreuz und Auferstehung, beziehungsweise eigentlich ging es da schon im ganzen Alten Testament darum, dass immer falsche Dinge gesagt wurden. Und nach Jesu Tod und Auferstehen genauso. Ich will uns zum Anfang einmal den kompletten Judasbrief vorlesen und dann aber heute noch gar nicht speziell auf einzelne Verse eingehen, sondern erstmal so einen Überblick geben. Aber ich lese uns erstmal den ganzen Judasbrief. Hat ja nur 25 Verse. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber, obwohl ihr dies alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ebenso aber beflecken diese als Träumende das Fleisch. Die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern er sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen, alles, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Biliams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie es sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden fortgetrieben. Spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt. Wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, Der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen, von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren eigenen Begierden wandeln, und ihr Mund redet stolze Worte, und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte, denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, die anderen rettet, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, der dritten aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ich bete noch. Vater, und das wünschen wir, dass du wirklich verherrlicht wirst, dass dir alle Macht und Majestät ist und auch überall anerkannt wird, vor allem aber bei uns hier in der Gemeinde. Und darum bitte ich dich, dass du dein Wort hier gebrauchst, um zu uns zu reden, sodass genau das passiert und du verherrlicht wirst. Wirk durch mich mit deinem Heiligen Geist. Danke dir. Amen. Der Judasbrief ist ja wirklich kurz, aber hat so ein paar echt spannende Dinge drin. Ja, ich weiß nicht, ob ihr so auf Anhieb das gleich mal erklären könnt. Was sind denn die Engel, die ihre Behausung verlassen haben, um zum Gericht in Finsternis aufbewahrt werden? Oder was war denn das für ein Streit zwischen dem Erzengel Michael und dem Teufel? Weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken gemacht habt, als sie um den Leib von Mose gestritten haben, als er gestorben war. Ja, oder der Henoch, wusstet ihr, dass er ein Prophet ist? Ja, und hier schon irgendwas prophezeit hat? Also es sind so, wirklich in den 25 Versen stecken so ein paar, ich sag mal so, vielleicht interessante Details drin, die vielleicht so ein bisschen unsere Neugier kitzeln. Aber das ist nicht der Grund, warum dieser Brief geschrieben wurde. Ja, dass wir vielleicht so ein paar interessante Sachen wissen und vielleicht mal jemand sagen können, hey, ich weiß was von dem Erzengel Michael, weißt du das auch schon? Das ist wirklich nicht der Grund. Und so wollen wir es auch nicht lesen. Aber müssen uns die Sachen natürlich trotzdem angucken, dass wir da echt nicht verwirrt sind. Was sind da für Sachen, ja, die ja irgendwie schon alle aus dem Alten Testament kommen. Erzählt hier ganz viele Dinge aus dem Alten Testament auf, von Kain und Korach und diesen Engeln und Sodom und Gomorra und alles Mögliche. Und und dass wir dann trotzdem auch Bescheid wissen, wieso macht er das, was will er damit sagen. Aber heute soll es, wie gesagt, noch gar nicht um konkrete Verse gehen, sondern mal wirklich eine Einleitung will ich geben in einen warnenden Brief vor Irrlehrern. Und will da zuerst einfach mal nur so die Hintergrundinfos geben, so diese Einleitungsfragen. Dann als zweites einen ganzen Überblick über den Brief und zum Schluss noch eine, will ich allgemein was zu Irrlehrern sagen. Ja, weil mein, der Fokus liegt hier nicht auf Irrlehren. Der Fokus liegt immer auf Gott und den heiligen Glauben. Aber dafür müssen wir uns die Irrlehrer anschauen. Und weil es so viel um Irrlehrer geht, will ich erstmal kurz aus der ganzen Bibel uns zeigen, was sind denn Irrlehrer? Ja, dass wir da auch nicht auf eine falsche Spur kommen und dann überall auf einmal Irrlehrer sehen, die vielleicht gar keine sind, die vielleicht nur was Falsches sagen. Aber dass wir auch sie wirklich sehen, die Irrlehrer. Und nicht denken, ja, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Schauen wir uns also zuerst die Einleitungsfragen an. Ich lese uns dafür Vers 1 nochmal vor. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Der Verfasser, also die Einleitungsfragen ist ja immer so, wer geschrieben, zu wem, warum und so weiter. Der Verfasser ist also Judas. Ja, Judas ist der Bruder oder Halbbruder Jesu, also ich sage mal so ein ganz normales Kind von Josef und Maria. Und somit war er auch ein Bruder von dem Jakobus, der ja auch ein normales Kind von Josef und Maria war. Ja, der Jakobus, der auch dann, oder da kommen wir dann später dazu, oder in der nächsten Predigt. Weil alle Bücher im Neuen Testament, die gehen irgendwie, gehen die auf Jesus zurück. Ja, es waren entweder sind sie geschrieben worden von direkten Aposteln oder sagen wir mal von den Mitarbeitern der Apostel. Ja, zum Beispiel der Markus war ja ein Mitarbeiter von dem Apostel Petrus und das Markus-Evangelium ist letztlich das Petrus-Evangelium. Ja, er hat die Erinnerungen von Petrus, also zumindest überliefert und so, überliefern uns die Kirchenväter es so, dass er höchstwahrscheinlich das aufgeschrieben hat, was der Petrus damals als Evangelium in Rom gepredigt hat. Das hat einfach der Markus aufgeschrieben. Das heißt, das geht auch auf Petrus zurück, weil der Markus war ja kein Apostel. Von dem her aber geht es letztlich entweder auf Apostel zurück oder eben auf Brüder Jesu. Ja, da haben wir den Judas und noch den Jakobusbrief. Und das war nämlich damals ein Kriterium für die Kirchenväter, als sie den Kanon, also als sie das ganze Neue Testament und auch das Alte, als sie das zusammengestellt haben, als die ganze Bibel, ja, es gab ja viele Schriften. Und dann mussten sie ja quasi, war also die Frage, ja, was ist jetzt wirklich Gottes Wort, Gottes heiliges Wort? Und die mussten da jetzt gar nicht überlegen, ja, das ist es, das ist es nicht, sondern sie mussten eigentlich eher wirklich aussortieren. Es war klar, okay, das ist das, gehört nicht dazu, das nicht dazu, das nicht dazu. Und ein Kriterium davon war, geht es direkt auf Jesus zurück? Ja, auf seine Apostel oder seine Brüder? Der Grund, warum er diesen Brief schreibt, der Judas, sind Irrlehrer. Dürft mal gern mit mir lesen, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 3. Dieses dritte Kapitel im 2. Petrusbrief, das wird uns in dieser ganzen Reihe noch öfters begleiten, weil es ist sehr, sehr ähnlich zu dem ganzen Judasbrief. Man denkt fast, das wurde zweimal abgedruckt, dieses dritte Kapitel von Petrus. Und da heißt es in Vers 3, ihr sollt zuerst dies wissen, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Der Petrus, der kündigt hier an, dass Irrlehrer kommen werden, dass die bald kommen werden. Und der Judas, der schreibt wohl ein paar Jahre später, ja, so irgendwann im Jahr 67 bis 80, man weiß es nicht so genau, aber irgendwann in der Zeit, nachdem schon die meisten Apostel gestorben waren, ja, Petrus, Paulus im Jahr 67 und irgendwann danach schreibt er höchstwahrscheinlich, weil er jetzt genau das gesehen hat, diese Irrlehrer, die kommen jetzt und sie sind schon so stark da und deswegen ist der Judasbrief eine Ermahnung, wie es auch im dritten Vers heißt, eine Ermahnung, nicht weil sich jetzt Gläubige schlecht verhalten hätten. Ja, es ist nicht so eine Gemeinde wie in Korinth, die alle möglichen dann moralischen Problemen hat. Nee, die Christen hatten sich nicht schlecht verhalten, aber sie sollten vor der Gefahr gewarnt werden. Sie sollen da ermahnt werden. Die Empfänger, die werden einfach nur die Berufenen, die in Gott, dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind, genannt. Letztlich alle Christen. Ja, alle Bücher der Bibel sind für alle Christen, auch für uns heute, gültig und auch für uns geschrieben. Aber manche wurden ja zuerst mal an eine bestimmte Gemeinde, ja, an die Gemeinde in Korinth, in Kolossee, wohin auch immer, geschrieben. Der Judasbrief wohl nicht, ja, sondern der sollte an verschiedene Gemeinden gehen, um wirklich vor den Irrlehrern zu warnen. Und deswegen nennt man ihn auch, oder gehört er zu den allgemeinen, zu den katholischen Briefen. Hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun, sondern katholisch heißt erstmal einfach nur allgemein. Es ist aber trotzdem wichtig, dieser Brief ist nicht an die Irrlehrer gerichtet, sondern er ist an die Gemeinde gerichtet. Ja, er ist wirklich nicht gegen Irrlehrer geschrieben, sondern für die Gemeinde als Warnung. Weil man soll mit diesen Irrlehrern erst gar nicht streiten, sondern soll sich wirklich von ihnen absondern. Nach diesen Hintergrundinfos lasst uns einen Überblick mal über den ganzen Brief gewinnen. Ich lese uns nochmal Vers 3. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, da war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Der Judas, der wollte eigentlich etwas ganz anderes schreiben. Eigentlich einen herrlichen Brief über das gemeinsame Heil, das sie hatten. Wollte sie wahrscheinlich darin bestärken und alles. Aber jetzt hat er gesehen, diese Irrlehrer, die kommen auf, die breiten sich immer mehr aus und etablieren sich auch in manchen Gemeinden. Und er sieht sich jetzt gezwungen, sag mal, nicht mehr nicht über dieses gemeinsame Heil zu schreiben, aber so einen anderen Aspekt von diesem gemeinsamen Heil zu betonen, nämlich die Grundlagen, für die man kämpfen muss. In Vers 4 sagt er, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ja, er nennt uns in diesem Brief einige Dinge, für die man kämpfen muss als Christ. Ich sage mal so, die Basics des Glaubens sind, die Glaubensgrundlagen, ja, die unaufgehbaren Dinge, die wir als Bekenntnis wirklich festhalten müssen. Wo es sich zeigt, entweder man ist Christ oder man ist kein Christ. Es gibt Themen, da können wir eine feste Meinung haben, aber es entscheidet nicht, ob wir Christ sind oder nicht. Es kann sein, wir liegen falsch oder richtig, aber das hat nichts mit unserem Christsein zu tun. Aber es gibt Dinge, die sind einfach unaufgehbar, da muss man, es ist nämlich ein für alle Mal überliefert, da ist nichts mehr dran zu rütteln und man hat dafür zu kämpfen. Und er sagt hier nämlich, dass sie zum Beispiel Jesus Christus als Herrn verleugnen. Und der Umkehrschluss ist, es gibt nur einen einzigen Herrn und der ist Jesus Christus. Und er sagt, die Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist von Gott, die muss meinen Lebenswandel total umkehren. Ja, die darf mich nicht zum Sündigen, zum Ausschweifen, wie er es hier nennt, darf die mich nicht verführen, nur weil ich unter Gnade stehe und nicht mehr unter Gesetz. Es darf mich nicht zum Sündigen verführen, wie es eben bei diesen Irrlehrern war. Wie seinem Bruder Jakobus, ja, wenn wir den Jakobusbrief kennen, da merken wir, nicht nur dort, sondern auch in anderen Büchern, aber dort vielleicht vermehrt, da merken wir, dass es um die Ethik geht, ja, um unseren Lebenswandel. Die Lehre, die muss in das Leben übergehen. Ja, die Theorie, die muss zur Praxis werden. Die Dogmatik, die muss eben zur Ethik werden. Und trotzdem immer zuerst die Lehre. Immer zuerst die Theorie, immer zuerst die Dogmatik. Und dann darauf folgen, ja, auf dieser Basis folgt dann der Lebenswandel. Sonst können wir uns die besten Dinge ausdenken, wenn wir es nicht gegründet haben in der biblischen Lehre, dann wird unsere Ethik doch einfach nur falsch, unsere Lebensweise doch nur irgendwie, vielleicht irgendwie moralisch oder irgendwas, aber doch an Gott vorbei. Der Judas, der geht gar nicht so sehr auf die falschen Lehren dieser Irrlehrer ein, wie vielleicht andere Briefe, sondern er zeigt uns vor allem den Lebenswandel dieser Irrlehrer auf. Er zeigt uns, wie leben sie, woran kann ich sie erkennen? Wenn ich gar nicht weiß, was sie lehren, kann ich auch schon erkennen, indem ich sehe, wie sie leben. So ein paar Hinweise findet man trotzdem, um was es für Irrlehren sich wahrscheinlich gehandelt hat, weshalb viele Ausleger von den Anfängen der sogenannten Gnosis ausgehen hierbei. Ja, es geht darum, dass sie so eine höhere Erkenntnis letztlich haben wollen und über die Schrift hinausgegangen sind. Ja, und letztlich nicht bei diesem ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben geblieben sind, sondern sie wollten darüber hinaus, sie wollten irgendwie mehr, wollten noch was anderes. Und bei dieser ganzen Sache hatten sie auch eine falsche Einstellung zu Gottes Geboten. Ja, sie waren nämlich völlig gegen Gebote. Ja, in der Gnosis war so ein Leitsatz: Unsere Körper, die sind doch sowieso schlecht, also ist egal, ob wir weiter sündigen oder nicht. Da lässt sich eh nichts dran ändern. Das macht nichts mehr. Und bei diesen Irrlehren, da wird es dann doch recht aktuell für uns. Ja, so mal bei dieser scheinbar so höheren Erkenntnis, das gibt es auch heute viel. Ja, dass Leute irgendwelche bestimmten Visionen haben und sagen, das ist jetzt das, woran wir uns halten müssen. Klar, die Bibel und so, aber wir brauchen Visionen, dass wir das verstehen. Oder darüber hinaus irgendwas. Oder dass Leute so ein Verständnis haben wie, ja, ich verstehe die Bibel halt anders wie du. Ich glaube, Gott, der kann doch nicht so sein. Ja? Der Gott vom Alten Testament, der muss ein anderer sein wie im Neuen Testament. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so ist. Ist auch über die Schrift hinaus. Man will da irgendwie eine andere Erkenntnis noch haben. Keine solide Bibelauslegung, was jetzt Gottes Willen ist. Einfach nicht diese Einfachheit der Schrift. Die will man da nicht haben, sondern wirklich über die Schrift hinausgehen. Und auch dieser Antinomismus, das breitet sich viel aus. Ja, also dass man gegen das Gebot ist. Wenn bei manchen Leuten mit Vorschriften Gottes kommt und sagt, Gott hat es so gesagt, fertig, aus, dann wird es oft gleich als gesetzlich abgestempelt. Ist es aber nicht. Ja, gesetzlich heißt zuerst mal nur, dass ich mein Heil durch Gesetzeswerke versuche zu erreichen. Aber das heißt nicht, dass ich mich an gewisse Gebote von Gott halte. Das ist noch nicht gesetzlich. Die Motivation oder der Grund für meine Einhaltung von manchen Dingen, die macht es aus, ob es gesetzlich ist oder nicht. Aber da sagen manche, ja, in Christus ist halt die Freiheit von allem. Ja, ich fühle mich da nicht so, dass ich das einhalten müsste. Das sind alles Dinge, die gehen über die Schrift hinaus. Und es war damals nicht anders wie heute. Vielleicht irgendwelche anderen Themen, andere Formen, aber selbst das oft nicht. Und deswegen hat uns der Judasbrief hier wirklich einiges dazu zu sagen, auch zu heute. Deswegen eigentlich so die Zusammenfassung für mich, für den Judasbrief, könnte man so sagen, der Judasbrief ist eine Ermahnung zum Glaubenskampf für die rechte Lehre und Praxis zur Bewahrung in Christus entgegen der ausschweifenden Irrlehrer. Es ist eine Ermahnung zum Glaubenskampf für die rechte Lehre und rechte Praxis, sodass wir in Christus bewahrt werden, entgegen von den ausschweifenden Irrlehrern. Und bevor wir uns die noch ein bisschen im Generellen anschauen zum Schluss, will ich noch kurz auf die Gliederung eingehen. Die ersten zwei Verse geben uns die Einleitung, also Verfasser, Empfänger, Gruß. Vers 3 und Vers 4 zeigt uns dann das Ziel dieses Briefes. Und zwar ist das Ziel eine Warnung vor Abtrünnigen. Vers 5 bis 7 gibt uns dann eine Warnung vor dem Schicksal der Abtrünnigen. Vers 8 bis 16 ist dann die Beschreibung der Abtrünnigen. Vers 17 bis 23 der Schutz vor Abtrünnigen. Auch noch Vers 24 und 25 der Lobpreis Gottes über die Sicherheit der Gläubigen trotz vieler Abtrünniger. Also Warnung vor Abtrünnigen, Warnung vor dem Schicksal der Abtrünnigen, die Beschreibung der Abtrünnigen, der Schutz vor Abtrünnigen und das Lob an Gott, dass wir sicher sind in ihm, trotz so vieler Abtrünniger. Und jetzt lasst uns zum Schluss noch diese Abtrünnigen, diese Irrlehrer mal aus der ganzen Bibel heraus anschauen, dass auch keine Missverständnisse aufkommen. Ja, was meine ich jetzt wirklich auch, wenn ich dann von Irrlehrern rede, oder was meint die Bibel davon? Weil ein Punkt ist vor allem wichtig, man ist noch kein Irrlehrer, ja wirklich kein Irrlehrer, wenn man irgendetwas Falsches lehrt. Dann ist man noch kein Irrlehrer, weil sonst wären wir es alle. Weil ich denke, jeder von uns hat irgendwo, ich hoffe nicht, dass wir es wissen und nicht ändern, aber einfach unbewusst, unbekannterweise in gewissen Dingen einfach eine falsche Lehre. Ja? Ich denke, wir haben schon in manchen theologischen Punkten unsere Meinung geändert, weil keiner von uns hat die perfekte Lehre. Wirklich keiner. Ja, machen wir mal nur zwei Beispiele. Während 1000-jähriges Reich hier buchstäblich 1000 Jahre auf der Erde lehrt und das glaubt, der ist kein Irrlehrer. Wer aber genauso auch sagt, nee, das 1000-jährige Reich, das ist jetzt und meint geistlich und diese 1000 Jahre meint einfach eine lange Zeitspanne, der ist genauso kein Irrlehrer. Ja, beide Positionen, die gab es schon immer in der Kirchengeschichte bei wirklich gläubigen Leuten. In manchen Extremformen kann beides zur Irrlehre werden, aber pauschal ist es erstmal keine Irrlehre. Ja, man kann richtig oder falsch liegen, aber es ist noch keine Irrlehre. Ein zweites, bei uns aktuelleres Thema, die Taufe. Ja, man kann, auch hier, es gibt sicherlich falsch und richtig. Ja, vielleicht also zwischen den Formen, ob ich jetzt sage, die Säuglingstaufe ist das Richtige oder ob ich sage, die Glaubenstaufe ist das Richtige. Ja, da gibt es sicherlich falsch und richtig. Gott wird uns das mal eindeutig sagen, was das Richtige ist. Wenn wir mal bei ihm sind, wird man es sicherlich wissen. Aber egal, welche Position ich habe, ich werde nicht zum Irrlehrer. Beide Positionen, die gab es auch schon in der Kirchengeschichte. Wann ist man dann ein Irrlehrer? Beziehungsweise wie erkennt man, wer ein Irrlehrer ist? Lass uns einen Gang durch die Bibel machen und beginnen im Alten Testament im 5. Buch Mose in Kapitel 13. Lesen wir Vers 2 bis 4. 5. Mose 13, 2 bis 4. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder Wunder trifft sogar ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf diese Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume gehabt hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Wer Abfall von Gott lehrt, der ist auf jeden Fall ein Irrlehrer. Trotzdem, dass er vielleicht irgendwelche Wunder tut. Wunder sind noch kein Zeichen, dass man nicht ein Irrlehrer wäre. Aber hier interessant, gell? Diese Irrlehrer werden hier als eine Prüfung Gottes bezeichnet. Gott prüft sein Volk, ob sie ihm gehorchen oder einfach nur irgendwelche Wunder sehen wollen. Aber ich denke, das ist relativ offensichtlich, oder? Wenn jemand hier sagt, oder wenn ich jetzt hier auftreten würde, Leute, wir brauchen Jesus nicht mehr, wir führen unsere eigenen Götter ein. Ich denke, das würde jeder hier verstehen. Ja, das würden unsere Kinder hier verstehen, dass ich dann wirklich was Falsches sagen würde und ein Irrlehrer wäre. Aber lass uns mal in Matthäus 7 schauen. Da wird es dann auf einmal nicht mehr so offensichtlich. Und das ist oft die Schwierigkeit, auch bei Irrlehrern. Oftmals haben sie nämlich zu 95% Wahres. Es ist oft viel, viel richtig. Ja, nur so die krassen, die man auch relativ schnell erkennt, die haben mehr Falsches. Aber Irrlehrer sind nicht die, die sagen, nein, wir brauchen Jesus nicht mehr, nein, wir brauchen die Bibel nicht mehr. Das sind auch nicht die Irrlehrer oder nicht, zumindest nicht die Schlimmen. Weil das ist recht einfach zu erkennen. Matthäus 7, Vers 15 und 16. Sagt Jesus in der Bergpredigt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben auf oder von Disteln Feigen? Hier ist es nicht auf den ersten Blick erkenntlich, ob das jetzt Irrlehrer sind oder nicht, sondern es ist an ihrem Leben, an ihren Früchten erst erkenntlich. Ja, ihr Charakter, also die Frucht, die aus ihrer Lehre kommt, ihr Charakter zeigt das Innere, in dem Fall von bei einer Frucht eben den Baum. Ja, die Frucht zeigt, was es für ein Baum ist. Der Charakter, unsere Lebensweise zeigt, was in unserem Inneren ist. Das ist eine ganz natürliche Sache. Wie beim Baum, so zeigt sich es auch bei uns Menschen. Ja, vielleicht kennt ihr den Spruch, man kann den Menschen ja nicht ins Herz sehen. Ja, vielleicht ist er gar nicht so. Man kann dem ja nicht ins Herz sehen. Stimmt zu einem gewissen Teil, ist aber zu einem gewissen Teil auch wirklich falsch. Und kann uns echt auch, ja, dann teilweise von einer guten Beurteilung abhalten. Weil Jesus sagt hier genau was anderes. Ja, vielleicht, oder kennt ihr sicherlich das aus Matthäus 18, Vers 19, dass Jesus sagt, was aus dem Mund hervorgeht, kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Jesus sagt hier, das Böse kommt aus unserem Herz und zeigt sich dann über unseren Mund oder über unser Tun. Das heißt, an unserem Tun oder unserem Reden sehen wir, was im Herzen drin ist. Und können somit Menschen durchaus auch ins Herz schauen. Natürlich nicht bei allem und nicht immer, Aber wir können durch das Reden und das Handeln sehen, was ist im Herzen des Menschen. Was bewegt diesen Menschen? Weil das Innere zeigt sich nach außen hin. Und deswegen soll und kann man Irrlehrer an ihrem Handeln erkennen und auch beurteilen. Ja, unser Judasbrief sagt im 4. Vers, sie verkehren Gottes Gnade in Ausschweifung. Die haben ein zügelloses Leben gelebt. Da muss ich gar nicht wissen, was die lehren. Die haben zügellos gelebt. Es war eindeutig bei denen. Schauen wir weiter in die Apostelgeschichte. Ja, haben uns ein Evangelium angeschaut, gehen wir in die Apostelgeschichte. Wir werden nämlich sehen, wir könnten in fast jedes Buch des Neuen Testamentes gehen und würden was über Irrlehrer finden. Apostelgeschichte 20, Vers 29 und 30 sagt Paulus in der Abschiedsrede vor den Ältesten von Ephesus, weil er weiß, er wird sie nicht mehr sehen, sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich selbst her. Irrlehrern geht es um sich selbst. Ja, sie wollen, dass Menschen ihre Jünger werden und hinter ihnen hergehen. Nicht hinter Christus her, hinter ihnen. Und was hier gesagt wird, ist, sie entstehen oft aus der Gemeinde heraus. Ja, das sind nicht irgendwelche ungläubigen Atheisten. Das sind keine Irrlehrer. Ja, die sagen ganz klar, was sie wollen und was sie nicht wollen. Sie kommen oft aus der Gemeinde heraus. Teilweise wie die engagiertesten Leute, die auf einmal dann die auch predigen und anfangen abzuziehen, weg von Jesus. Ja, verkleiden sich als Schafe, wie wir es bei Matthäus gelesen haben. Tun, wie wenn sie echte Christen wären, sind aber inwendig reißende Wölfe, wie es auch hier benannt ist. 2. Korinther 11. Als ein Beispiel eines Paulusbriefes. Wir würden es aber in den anderen auch finden. 2. Korinther 11, Vers 3 und 4. Wirft er den Korinthern vor. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, also die Irrlehrer, wenn der einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Was wirft er ihnen vor? Ja, bei Irrlehrern geht es um einen anderen Jesus, es geht um einen anderen Geist und ein anderes Evangelium. Aber was heißt es? Es geht bei ihnen um Jesus. Sie reden von Jesus. Aber halt vielleicht einfach nur so als netten Kumpel, ja, der nicht mein Erlöser sein muss, sowas braucht man ja nicht, oder der nicht mein Herr sein muss. Ist halt ein netter Kumpel, der so mir durch mein Leben hilft. Oder manche falschen Zeugen erzählen, es sei einfach nur ein höchster Engel. Andere sagen, er sei einfach nur ein Prophet. Andere sagen, ja, Jesus, du brauchst Jesus, aber du brauchst noch mehr. Du musst noch das und das und das und das und das einhalten. Sonst kommst du nicht in den Himmel. Sie reden von Jesus, ja. Aber von Jesus plus oder von einem anderen Jesus. Und ja, es geht ihr Lehrern um den Geist, um den Heiligen Geist. Aber vielleicht halt um irgendwelche speziellen Geisterfahrungen, die ich brauche, und sonst bin ich eben kein vollwertiger Christ. Aber letztlich geht es doch nur um meine eigene Effekthascherei. Oder andere, die vielleicht meinen, ich brauche irgendein christliches Yoga als eine geistliche Übung, um voll des Heiligen Geistes zu werden. Auch eine Irrlehre. Ja, das sind Dinge, die schließen sich einfach aus. Und bei den Irrlehren geht es um das Evangelium, heißt es hier. Vielleicht um ein Wohlfühlevangelium, wo es dann mir gut gehen soll, oder ein Wohlstandsevangelium, an dem ich mich bereichern kann, oder einfach vielleicht ein flaches Evangelium, bei dem es nicht mehr um Sünde geht, sondern nur noch um Gottes Liebeserweise, nicht um seinen Zorn. Alles falsche Evangelien. Aber was sagt Paulus dann über sie in Vers 13 bis 15? Solche, also die das predigen, sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Kurz, Wölfe, die sich halt Schafe verkleiden, ja, die die Gestalt annehmen. Vers 14, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Es sind Diener Satans, die sich nur verstellen, solche Leute. Diener Satans. Und über solche sagt Galater 1, Vers 7 und 8, dass sie das Evangelium umkehren wollen, aber doch verflucht sind. Epheser 4, Vers 14 sagt, dass es einfach nur Betrügereien und Verschlagenheiten sind, die sie ausführen. Kolosser 2, Vers 18 sagt, dass das Ganze aber manchmal sehr demütig aussehen kann. Das sieht sehr fromm aus teilweise. Macht es aber nicht besser, nur schwieriger zu erkennen. Ist aber genau das gleiche Schema. 1. Timotheus 4, die ersten Verse, sagt, das kann sogar vorkommen, dass solche Leute sagen, wir müssen für Gott bestimmte Dinge tun, wir dürfen nicht mal mehr heiraten oder bestimmte Dinge nicht essen. Aber wisst ihr, wie Paulus sie nennt? Diese Dinge, diese Lehren, Lehren von Dämonen, sind teuflische Dinge, die der Teufel gebraucht, um vom wahren Evangelium abzulenken. Und wir haben es im Titusbrief gehört. Ich will es nur noch mal kurz anlesen. Im ersten Kapitel, Vers 10. Denn es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger und so weiter. Viele sind es. Das ist, was die Bibel immer wieder betont. Matthäus 24 sagt es, 1. Johannes 2, 2. Johannes 7, Apostelgeschichte 20 haben wir schon gelesen. Es sind viele, viele. Damals schon, heute immer noch. Es sind Aufsässige, die keine Autorität anerkennen, hohle Schwätzer und Betrüger. Ja, die haben ihre eigenen Gedanken, aber nicht die Schrift als Grundlage. Und oft sind es religiöse Leute. Hier jetzt im Titusbrief waren es jüdisch geprägte Leute, es kann aber ganz egal sein, welche Richtung, oft religiöse Leute. Und die machen es um schändlichen Gewinnes willen. Ja? Wollen sich bereichern. Bei manchen sieht es ja wieder sehr demütig aus, die geben alles weg, ja, haben kein Geld mehr, nichts. Aber dann geht es trotzdem um eine andere Art der Bereicherung, nämlich dass Leuten halt ihnen hinterher folgen und sie irgendeinen Vorteil davon haben. Von dem her, was sind also Irrlehrer, wenn wir es zusammenfassen? Leute, die ein falsches Evangelium, einen falschen Christus, einen falschen Gott, eine falsche Rettung predigen oder nicht ihren Fokus wirklich auf dem Richtigen haben. Es kann sein, die predigen nichts Falsches über Christus, aber sie predigen ständig irgendwas anderes. Sie predigen nicht Christus, sondern irgendwas anderes. Auch das kann eine Irrlehre sein. Sie lehren für den eigenen Vorteil, wollen selber Anhänger haben, sich nichts sagen lassen, haben keine Autoritäten über sich. und sich auch nicht von ihrer falschen Lehre abbringen lassen. Ja, weil die hat jeder mal von uns. Und ich muss mich auch nicht so schnell von meiner Meinung abbringen lassen, das wäre auch falsch. Wenn mir jemand ganz klar von der Schrift aufzeigt, du liegst hier falsch und es hat dir die Auswirkung, die Gott nicht ehrt und ich mich nicht davon ablasse und es mehrere Leute mir sagen und ich nicht davon ablasse, dann wird es erst zur Irrlehre oder ich zum Irrlehrer. Eine große Gefahr noch, das noch zum Schluss als letzten Vers, gehen wir nochmal zurück in Matthäus 7. Nach dieser Stelle von den als Schafen verkleideten Wölfen sagt Jesus dann ab Vers 21 bis 23, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Hier wird uns die große Gefahr der Irrlehrer beschrieben. Denn Irrlehrer selbst und auch diejenigen, die von ihnen geleitet werden, sind Leute, die denken, sie sind dabei. Denken, sie kommen in den Himmel, sie gehören zu Jesus, waren aber nie wirklich gläubig, sagt uns Jesus hier. Ja, wieder, es sind viele, heißt es hier. Und es sind Leute, nicht die irgendwas glauben, sondern die sagen zu Jesus, du bist mein Herr. Ja? Sie sagen sogar Herr, Herr, also die meinen das wirklich ernst. Und trotzdem gehören sie nicht zum Herrn Jesus. Das waren Leute, die haben sogar Wunder getan durch Jesus. Die haben Dämonen ausgetrieben, geweissagt. Ich weiß nicht, ob einer von euch das schon mal gemacht hat. Die haben es gemacht und es ist wirklich passiert. Und trotzdem, sie waren nie Kinder Gottes, sondern sind durch ihre eigenen Irrlehren oder Irrlehren von anderen auf einen falschen Weg gekommen, hatten einen falschen Jesus. Und der echte Jesus wird zu ihnen am Ende mal sagen, ich habe euch nie gekannt. Ich hatte euch nie geliebt, ihr wart nie in einer Beziehung zu mir. Und deswegen ist dieses Thema der Irrlehrer so wichtig und kommt in den allermeisten Büchern vor. Fassen wir also zusammen. Es gibt heute, wie damals, viele Irrlehrer und Irrlehren. Heute gar ganze Gruppierungen, die sich Gemeinde oder Kirche nennen, muss man sagen, gehören leider dazu. Manche Buchverlage sind voll davon, von Büchern, die Irrlehre verbreiten. Leider manche theologischen Ausbildungsstätten sind voll davon. Ich sage immer noch manche. Deswegen für uns, für dich, sei wachsam. Sei wachsam nach außen hin, auf was du hörst. Aber genauso in deinem eigenen Leben, was du dann glaubst und an was du festhältst, sei wachsam. Erlaub keiner falschen Lehre, sich bei dir einzunisten in deinem Herzen. Ja, es gibt harte Worte in der Bibel und dieser Judasbrief gehört dazu. Aber auch solche dürfen wir nicht wegwischen, sondern müssen Gott einfach Gott sein lassen und nicht sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so ist. Und dann prüf aber auch immer wieder deine eigene Motivation, dass es dir nicht um deinen eigenen Vorteil geht. Ja, und du nicht dann vielleicht falsche Dinge lehrst, nur weil es für dich ein Vorteil wird und du zum Irrlehrer wirst. Judasbrief ist sehr wichtig, weil die Gemeinde soll gesund in der Lehre sein und soll der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit sein, heißt im 1. Timotheusbrief. Sie soll nämlich Gott in einer verdorbenen Welt verherrlichen. Und es geht nur, wenn wir Gott so dienen, wie er es gesagt hat. Weil sonst wird er dadurch nicht verherrlicht. Und das wollen wir tun. Und deswegen auch auf den Judasbrief hören, so Gott will, bei den nächsten Malen. Ich bete noch. Vater, wir wollen dir dienen, so wie es dich verherrlicht, wie du es gesagt hast. Wir wollen dabei nicht auf irgendwelche falschen Wege gehen. Und deswegen bitte ich dich, wirkest du an uns, bewahr uns in dir, dass wir nicht abgleiten und aber auch und nicht auf falsche Dinge geraten, und bewahr auch uns als deine Gemeinde, dass es gar keine Irrlehre aufkommt oder auch abgewiesen werden kann. Hilf du uns bitte, dieses Thema zu verstehen und richtig gut und dann auch sicher reagieren zu können. Danke dir dafür. Amen.